starke Frauen an historischen Settings. Drei Frauen, drei Schicksale und ein gemeinsamer Traum. Ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Inmitten historischer Umbrüche nehmen sie ihr Schicksal in die Hand. Ob im Glanz eines Grand Hotels, zwischen den Wellen an der Ostsee oder im Takt einer ganz neuen Zeit in Berlin. In dieser Episode stelle ich euch drei Romane vor, die uns nicht nur in vergangene Jahrzehnte entführen, sondern auch zeigen, wie kraftvoll der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben sein kann. Es sind Buchempfehlungen voller Gefühl, Geschichte und Hoffnung. Der erste Buchtipp hat die Freiheit gleich im Titel: Im Takt der Freiheit von Hanna Kaspian, und erzählt von einer jungen Frau zwischen Pflicht und Selbstbestimmung. Berlin, 1888. Felicitas ist die Tochter eines Eisenbahnmoguls. Nach dem Tod der Mutter wächst sie gemeinsam mit ihrer Schwester bei ihrem Vater auf. Eine Gouvernante tut ihr Bestes, um sie zu einer feinen Dame der Gesellschaft zu erziehen. Aber Felicitas hat eigene Pläne. Sie möchte am liebsten aus dem gängigen Frauenbild ausbrechen und träumt davon, eine eigene Fabrik zu leiten. Als sie zufällig bei einem Spaziergang mit dem Studenten Lorenz zusammenstößt, verliebt sie sich in ihn. Die beiden treffen sich heimlich. Gleichzeitig plant ihr Vater einen großen Ball, auf dem er die Verlobung seiner Tochter mit dem Sohn eines Grafen bekannt geben will. Felicitas findet den jungen Mann aber so unsympathisch, dass sie den Ball um jeden Preis verhindern will. Hanna Kaspian platziert ihren historischen Roman im Dreikaiserjahr. Nachdem im Jahr 1871 von Otto von Bismarck initiiert das Deutsche Reich gegründet wurde, erfuhr die Wirtschaft einen enormen Aufschwung. Pferdekutschen wurden durch motorisierte Wagen ersetzt, Fahrräder wurden für die breite Masse erschwinglich und vor allem der Ausbau der Eisenbahn half den Unternehmen, ihren Handel zu vergrößern. Im Roman steht Egidius Louisburg stellvertretend für diese Gesellschaftsgruppe. Er verfügt über Reichtum, ist aber beim Adel nicht angesehen. Als logische Konsequenz möchte er seine Tochter mit einem Grafen verheiraten, damit er dieses Manko ausmerzt. Auch das ist ein gängiges Vorgehen gewesen. Verarmten Adel gab es gerade nach dem Krieg gegen Frankreich nämlich genügend. Louisburg stand einem Haushalt vor, ja, in dem es Bedienstete gab und eine Gouvernante für seine Töchter. Diese unterwies die jungen Frauen in den Dingen, die gesellschaftlich angesehen waren. Das Haus zeigt in kleiner Runde, wie die Klassengesellschaft strukturiert war. Ja, es ist eine überaus detailreiche und authentische Darstellung des Kaiserreichs. Der Roman zeigt nicht nur die Unterschiede der Klassen, sondern auch, wie man sich durch diese bewegte. Der Ball, der zur Bekanntgabe der Verlobung gegeben werden soll, dient auch dazu, die Verbindung zwischen den Geschäftsleuten einerseits und zur höheren Gesellschaft andererseits zu festigen. Ein Herr Nipperdey als Zeremonienmeister hatte sicherlich ein Hues Hu parat und konnte eine adäquate Gästeliste zusammenstellen. Aber auch die Zofe Minna ist eine total interessante Figur. Sie stammt aus einer Kolonie in Afrika. Seit im Deutschen Reich die Sklaverei verboten war, durften sie sich zwar frei entscheiden, wo sie leben wollten, ja, sie waren aber in ihren Möglichkeiten immer noch sehr stark eingeschränkt. Aufgelockert werden die historischen Themen durch die Liebesbeziehung, die zwischen Felicitas und Lorenz entsteht. In jedem Fall bietet der historische Roman großartige Unterhaltung. Der Erzählstil ist eingängig und die kleinen Details lassen das 19. Jahrhundert lebendig erscheinen. Im Takt der Freiheit von Hanna Kaspian ist ein gelungener historischer Roman, der mit einer mutigen Heldin, einem stimmigen Zeitbild und einem Gespür für gesellschaftliche Zwänge während der Kaiserzeit begeistert. Der Autorin gelingt es, historische Fakten lebendig zu erzählen und mit einer spannenden Liebesgeschichte zu verknüpfen. Die Figur der Felicitas ist eine inspirierende Kämpferin für Selbstbestimmung in einer männerdominierten Welt. Es geht im Roman nicht nur um opulente Bälle und dramatische Verwicklungen, sondern es ist auch ein kluges Porträt einer Gesellschaft im Umbruch. Zusätzlich zum Unterhaltungswert verdient er also wirklich eine eindeutige Leseempfehlung. Von Berlin geht es nun ins Jahr 1923 nach Hamburg ins Hotel Vier Jahreszeiten. Auch dort warteten die Menschen auf Freiheit. Anja Marschall beschreibt in zwei Bänden die Historie des Hotels. Die Hauptfigur Luise Erhard hat sich von der Wäscherin nun zur Hausdame emporgearbeitet. Hotel Vier Jahreszeiten, der Glanz des neuen Morgens, bietet Eleganz in ganz dunklen Zeiten. Hamburg 1923. Luise Erhard hat sich von der Wäscherin zur Hausdame emporgearbeitet. Sie ist nicht nur über die Vorgänge im angesehenen Hotel Vier Jahreszeiten informiert, sondern auch die rechte Hand der Familie Herlin. Als sich der Hotelgründer zur Ruhe setzt, wird Luise zur Vertrauten von Fritz Herlin. Er verlässt sich bei allen wichtigen Entscheidungen auf sie. Als die Nationalsozialisten immer weiter ihre Macht ausbauen, hilft sie ihm dabei, die Wertgegenstände des Hotels in Sicherheit zu bringen. Das Hotel soll ein Ort bleiben, an dem sich jeder Mensch willkommen fühlt. Als es für den Nachtportier Seligmann gefährlich wird, setzt sich die Hotelführung auch dafür ein, dass der Jude ins sichere Ausland fliehen kann. Das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg ist nicht nur eine Kulisse, sondern aktiver Teil der Romanhandlung. Es wurde 1897 von Friedrich Herlin gegründet und war stets ein Symbol für hanseatische Eleganz. Im Roman wird es zum Spiegel der Zeit. Ein Haus, das politischem Druck standhalten will, ohne seine Haltung zu verlieren. Diese Idee basiert auf realen Ansätzen des Hauses, sich trotz NS-Regime seine internationale Gastfreundschaft zu bewahren. Luise Erhard dagegen ist eine literarische Figur, doch ihr Werdegang könnte historisch genauso stattgefunden haben. Vom Gängeviertel ins Grand Hotel. Sie verkörpert das Prinzip soziale Mobilität durch Arbeit und Loyalität. Ihre Rolle als rechte Hand der Herlins basiert auf typischen, ja oft übersehenen Hotelpositionen, die in Krisenzeiten entscheidend waren. Ihre Figur verleiht dem Roman eine menschliche Perspektive auf den institutionellen Überlebenskampf des Hotels während der NS-Zeit. Anja Marschall setzt mit dem historischen Roman Hotel Vier Jahreszeiten im Glanz des neuen Morgens die Geschichte um Wäscherin Luise fort. Sie unterstützt nun Hoteldirektor Fritz Herlin, wo es geht. Man muss sich ab und zu ins Gedächtnis rufen, dass sie eine fiktive Figur ist und die Herlins irgendwo anders eine derartige Hilfe bekommen haben. Fritz Herlin hat es geschafft, dass er ohne wesentliche Repressalien der Nazis die Kriegszeit überstanden hat, litt dann aber unter der britischen Besatzung. Für Jahre hatte man ihm die Eröffnung des Hotels untersagt. Hier verwebt Marschall geschickt die Historie mit der Fiktion um Luise. Diese sorgt nämlich weiterhin dafür, dass der Betrieb dennoch reibungslos läuft. Der Roman ist zugleich Zeitgeschichte, Hotelhistorie und ein lebendiges Gesellschaftsporträt. Ja, Anja Marschall gelingt es erneut, mit Hotel Vier Jahreszeiten, der Glanz des neuen Morgens, Zeitgeschichte lebendig zu erzählen. Die Geschichte rund um Luise Erhard berührt mit glaubwürdigen Figuren, echten historischen Bezügen und einem feinen Gespür für Atmosphäre. Besonders beeindruckend ist der Erzählstil, detailreich, klar und dabei so eindringlich, dass man das Flüstern in den Fluren und die Angst vor politischen Umbrüchen beinahe spüren kann. Dieser Roman zeigt Haltung, Menschlichkeit und Stärke mitten in einer Zeit, in der beides nicht selbstverständlich war. Es entsteht ein eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen eines berühmten Hauses. Wie schon der erste Band, bekommt auch der zweite von mir eine unbedingte Leseempfehlung. Der Abschluss dieser Episode ist auch gleichzeitig der Abschluss der Trilogie um die Frauen der Villa Sommerwind. Auch dort will sich die Hauptfigur von der Vergangenheit lösen. Die Liebe am Horizont von Anna Husen zeigt die Zukunft der Villa am Timmendorfer Strand. Es geht also ins Jahr 1951. Gerda hat die Villa Sommerwind anstelle ihrer Mutter übernommen. Gerne hätte sie Medizin studiert, wie es Christine damals auch gemacht hat. Gemeinsam mit ihrer Tante Julia führt sie nun das Hotel und kämpft dabei nicht nur mit den Herausforderungen des Alltags, sondern auch mit den Schatten ihrer Vergangenheit. Die junge Frau hat es nie überwunden, dass ihre Eltern sie in Kriegszeiten zurückgelassen haben. Durch einen Hinweis fasst sie den Entschluss, nun nach ihnen zu suchen. Ihr Freund Henning unterstützt sie dabei, wo er nur kann. Auf der Reise in die Vergangenheit und nach sich selbst kommen sich die beiden auch näher. Anna Husen schließt mit diesem Band die Saga um die Frauen der Villa Sommerwind ab. Zwischen Henriette, den Zwillingen Julia und Christine und Gerda liegt nun ein halbes Jahrhundert. Genau wie ihre Mutter möchte auch Gerda Medizin studieren. Ihre Mutter hinderte der Zweite Weltkrieg an der Ausübung ihres Berufs. Gerda bekommt leider keine Zulassung und beginnt stattdessen eine Ausbildung im Hotel. Immerhin muss nun ihre Tante den Betrieb nicht ganz alleine bewältigen. Die Sehnsucht nach ihren Eltern bleibt aber ein ständiger Begleiter. Als Henning ihr gesteht, dass er ihre Mutter an der Nordseeseite von Schleswig-Holstein getroffen hat, muss Gerda dorthin. Ihr Weg führt sie bis nach Sylt. Leider kommen sie zu spät. Christine ist Hals über Kopf verschwunden. Die Enttäuschung und den Schmerz kann man Gerda nachfühlen. Die Familiensaga hat auch wieder Spannungselemente. In diesem Fall gibt es einen Widersacher, der der Villa Sommerwind schaden will. Dadurch bleibt die Geschichte trotz ihrer ruhigen Grundstimmung irgendwie dynamisch. Ja, es treffen nun Zeitgeist und Innovation aufeinander. Die Umgebung von Timmendorf wird gewohnt bildhaft beschrieben. Das frühere Fischerdorf ist nach dem Krieg wieder zum beliebten Urlaubsort geworden. Die Autorin konnte ihre Ortskenntnis zusammen mit der Historie so eindringlich beschreiben, dass man beim Lesen den Schauplatz fühlen kann. Durch Gerdas Lebensgeschichte ahnt man auch, wieso das Kurbad zu dem wurde, was es heute ist. Auch in der Realität muss es jemanden zu der Zeit gegeben haben, der sich für so eine Reha-Klinik eingesetzt hat. Alles fügt sich zusammen und hinterlässt irgendwie ein zufriedenes Leseerlebnis. Die Saga endet 1989. Der Mauerfall ist nun auch historisch ein fulminantes Ende der Trilogie. Die Liebe am Horizont ist ein gefühlvoller Abschluss einer atmosphärischen Familiensaga, die zwischen generationsübergreifender Verbundenheit und individueller Selbstverwirklichung pendelt. Anna Husen gelingt es, historische Authentizität, Emotionen und starke Figuren zu verbinden. Vor allem Gerdas Weg ist voller leiser Töne, innerer Konflikte und Hoffnung bleibt damit lange im Gedächtnis. Es überzeugt die wunderbare Mischung aus Melancholie, Lebensmut und Küstenflair. Ja, mit diesen drei Romanen bekommt ihr einen Einblick, wie es in der Vergangenheit in Deutschland ausgesehen hat und wie sich die Menschen mit dem politischen Wirren arrangieren mussten. Die Vergangenheit prägt ja auch noch unsere Zukunft. Habt auf jeden Fall Spaß beim Lesen und verratet mir doch mal in den Kommentaren, welches euch am meisten angesprochen hat. Die Rezensionen und noch viele mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.